Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Hektik, die hier auf der Buchmesse herrscht, lädt der Verlag Sie gleichzeitig zu einer kleinen Zeitreise ein, eine Zeitreise rückwärts. Wir haben also nicht mehr 2018, sondern jetzt schon 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Es ist Herbst 2011. Die Ärzte müssen eine folgenschwere Entscheidung treffen. Sie müssen um das Leben von Gerlinde Lange kämpfen. Sie treffen die folgenschwere Entscheidung, um ihr das zu retten und nehmen ihr den Fuß ab. Das ist natürlich im Leben eines Menschen ein Einschnitt, der nur der nachvollziehen kann, der das selber erlebt hat. War alles in Ordnung bis zu diesem Zeitpunkt, doch dann war nichts mehr so, wie es war. Aber diese starke Frau, die als Hebamme bis zu dem Zeitpunkt schon 3.535 Kinder zur Welt gebracht hatte oder geholfen hatte, den Kindern das Licht der Welt zu erblicken, rappelte sich wieder auf aus dem Rollstuhl und schrieb ihr erstes Buch, Mein unglaublicher Weg. Das half ihr, diesen schweren Einschnitt im Leben zu bewältigen und wieder aus dem Rollstuhl aufzustehen, hinaus wieder zu gehen und in den Kreissaal zurückzukehren. Dann schlug das Schicksal ein zweites Mal zu, diesmal noch erbarmungsloser. Es waren 75 weitere Kinder zwischenzeitlich beanstandungsfrei zur Welt gekommen. Dann schlug das Schicksal wieder zu. Sie wurde mit einem Entbindungsverbot belegt, was dazu führte, dass sie also nur noch in der Vor- und Nachsorge tätig sein konnte. Das war sehr wesentlich, wieder ein Einschnitt und fast noch schlimmer, so sagt sie heute über sich selber, als der Verlust des Fußes war dieser Verlust des Berufes. Nichtsdestotrotz sitzt sie heute vor uns, weil sie war stark. Sie hat sich erholt, hat in der Zeit das zweite Buch geschrieben und das möchte sie Ihnen jetzt vorstellen.
Ich lese kurz aus dem Nachwort. Also ich bin Gerlinde Lange. 2011 einen tiefen Einschnitt, Gerlinde Lange, nachdem sie 2011 einen tiefen Einschnitt in ihrem Leben erfuhr, veröffentlichte sie ihr Erstlingswerk, also ich. Doch auch dies durchlebte, konnte sie weder daran hindern, ein zweites Buch zu schreiben, noch weiterhin ihren wundervollen Beruf auszuüben. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und führt ein aktives, intensives Leben. Und genießt gemeinsam mit ihrem Ehemann die für sie wertvollste Erfahrung ihres Lebens, Großeltern zu sein. Das bin alles ich. So, 40 Jahre bin ich Hebamme und jedem Jahr habe ich eine Geschichte gewidmet. Und jedes Mal sitze ich und weiß nicht, welche ich vortragen soll. Wir sind ja flexibel, heute kommt der Schnee. Dass so viel Schnee in Leipzig ist, da konnten wir nicht mit rechnen. So viel Schnee. Zu mir und meinem Beruf gehört der Winter 1978-79. Die Hälfte von unseren Zuhörern war da noch gar nicht da. Und die anderen können sich daran erinnern, da erinnert sich jeder dran. Es gehört zu allen Menschen meiner Heimat. Was als Faszination begann, wurde zur Bedrohung. Zu Fuß marschierte ich in einer Winternacht um 4 Uhr in Richtung Krankenhaus. 5 Kilometer, allein im Schneesturm, unverantwortlich. Vor wem sollte ich mich verantworten? Es war ja keiner da. Niemand hätte mein Umfallen bemerkt. Schluss jetzt. Meine Kollegen lehrten mich, um 6 Uhr ist Schichtwechsel. Mein Fahrrad hatte ich mitgenommen. Ich hatte mich am Fahrrad festgehalten und das Fahrrad an mir. Es funktionierte wie ein kleiner Schneeschieber. Kurz vor dem Ziel waren so hohe Schneeverwehungen, dass ich mein Rad stehen lassen musste. 9 Tage dauerte dieser Ausnahmezustand. Dann waren die Schneeberge weg. mein Fahrrad auch. Sollte jemand diese Zeilen lesen und sich erinnern, nicht erschrecken. Es ist alles 39 Jahre her. Ich habe meinen Frieden gefunden mit dem Fahrrad. Ich hoffe, das Rad auch. Es kennt mich doch gar nicht mehr. Eins muss ich noch loswerden. Ich hatte es von meinem 4. Gehalt gekauft. Man klaut keine Fahrräder. Im Krankenhaus angekommen, erlebte ich in den kommenden Tagen eine Kameradschaft, die ich so nicht gekannt. Nach der ich mich jedoch sehr gesehnt hatte. Die Unterschiede waren so bedeutungslos. Keiner lief im teuren Pelzmantel rum, aber alle halfen beim Ausschenken von heißem Tee. Das Ziel war eine eindeutige Ansage. Wir müssen die hochschwangeren Frauen in die Klinik holen. Drei Möglichkeiten hatten wir. Den Hubschrauber, den Panzer oder hilfsbereite Soldaten. Wie bereits gesagt, Kameraden. Meine Aufmerksamkeit galt allen drei Varianten. Mithelfen war selbstverständlich. Mithelfen heißt Beteiligung. Mein Resümee nach 9 Tagen. Ich wäre kein guter Soldat geworden. War schon in Ordnung mit der Hebamme. Mein erster Termin war der Hubschrauber. Unser Auftrag lautete, ein 5. Kind zur Welt holen. Aber das Dorf war komplett von Schneemassen umschlossen. Regelrecht eingeschlossen. Es gab nur Schnee. Die Frau war 4 Tage vor dem zu erwarteten Entbindungstermin. Ob sie wehen hatte, wussten wir nicht. Der Anruf kam vom Bürgermeister. Ich hatte mir ein Notfallpaket zusammengestellt. Es stand immer an der Kreißsaaltür. Das Anpacken hatte ich in den vergangenen Tagen gelernt. Ein Griff und der Rucksack saß auf meinen Schultern. Daneben stand ein großer gelber Eimer. Ich nahm ihn mit. Warum, das weiß ich nicht. Es ging alles sehr schnell. 2 Soldaten, der Hubschrauber hob ab und laut war es. Flugzeit 20 Minuten. Nach Auskunft meiner Soldaten war es ein guter Flug. Ich möchte keinen schlechten Flug erleben. Der Hubschrauber verlor in kürzeren Abständen regelmäßig an Höhe, was dann sofort wieder ausgeglichen wurde. Immer wenn der Hubschrauber an Höhe verlor, nahm der Inhalt meines Eimers beträchtlich zu. Die krause Stirn meines Lesers nehme ich in Kauf. Mir war nicht bewusst, dass man so fürchterlich kotzen kann. Der Rückflug verlief sanfter. Mein Magen war leer, der Eimer ausgekippt und die Patientin hielt meine Hand. Nach diesem Vorfall wurde ich zu den Panzern versetzt. Das war mir recht. Ein Panzer kann nicht fliegen und auch nicht an Höhe verlieren. Das Eisengestüm war sofort mein Freund. Das dauerte aber nur 2 Tage. Dann wurde ich in den Innendienst versetzt. Ja, hat sich jemand die Zeit genommen, einen Panzer genau zu betrachten? Er hat keine Tür. Und ein Fenster hat er auch nicht. Man benutzt einen Einstieg, wurde mir erklärt. Das ist kein Einstieg, das ist ein Loch. Ein kleines Loch. Unten haben sie gezogen und oben haben sie geschoben. Bis ich durch war, total peinlich. Ich nie wieder, doch durch so ein Loch. Doch einmal musste es noch sein. Ich musste ja wieder raus. Ach, das hätte ich fast vergessen. Im Panzer war es stockdunkel. Panzer bin ich nie wieder gefahren. Es waren insgesamt 60 Minuten Unbehagen. Der Tag 4 war der Tag meiner Wiedergeburt, der Innendienst. Es war meine Berufung. Nach der normalsten Tätigkeit einer Hebamme, eine Geburt zu begleiten, habe ich einzigartige Aktivitäten entwickelt. Mit dem sogenannten Brotauto haben wir Briefe mitgeschickt und die Geburt des Geschwisterchens verkündet. Inzwischen funktionierten nämlich keine Telefone mehr. 2 Omis haben habe ich um Socken gebeten. Jeden Tag konnte ich 4 Paar selbstgestrickte Socken abholen. Es war doch so kalt. Wir haben alle unser Geld zusammengelegt. Dann marschierte ich mit meinem Geldbeutelchen hin und habe die Wäsche, die Socken für die Schwangeren gekauft. Ihre Vorräte waren längst aufgebraucht. Die Frauen haben sich bei uns im Krankenhaus richtig wohlgefühlt. Natürlich sorgten sie sich um ihre Familien. Stolz war ich viele Jahre, dass alle Mütter gut gebären konnten und nach dem Ende dieser Winterkatastrophe gesund heimgekommen sind. Kein Baby hätte eine Geburt im Schnee überlebt. Was ist dagegen ein gelber Eimer? Geht das mit der Lautstärke? Februar 1975, also auch schon ein bisschen her. Mein erstes Praktikum im Kreissaal. Ich war eine 16-jährige Schülerin. Mit Ach und Krach wusste ich, wo die Kinder rauskommen. Ganz sicher war ich nicht. Von anderen Dingen wollen wir gar nicht reden. Dass ich trotz dieses Praktikums Hebamme geworden bin, muss eine Fügung gewesen sein. Ich habe meinen Berufswunsch nicht in Frage gestellt. Es ist gut und richtig, wenn ich Hebamme werde. Gerne würde ich es schöner formulieren. Die Worte gibt es nicht. Das Praktikum war nicht schön. Von den 14 Tagen habe ich 12 Tage geputzt. Geschadet hat es mir nicht. Die Vorstellung für meinen Berufswunsch hatte ein wenig an Glanz verloren. Stand in Kürze eine Geburt in Aussicht, bekam ich die Erlaubnis, mit dem Putzen aufzuhören. Allerdings musste ich raus. In diesen 2 Wochen habe ich die Wichtigkeit eines Schlüssellochs erkannt. Bei der ersten Geburt unterlief mir ein Fehler. Steckt der Schlüssel, nutzt das beste Schlüsselloch nichts. Es ist unmöglich, diesen Fehler zu wiederholen. Bei der zweiten Geburt war das Schlüsselloch frei. Nur der Sichtwinkel war ungünstig. Am besten konnte ich den Heizkörper beobachten. Dort lagen meine Handschuhe. Zu meinem Praktikumsauftrag gehörte es, die benutzten Handschuhe, kann sich heute kein Mensch vorstellen, ja, sie kommen aus der Medizin, die benutzten Handschuhe gründlich zu waschen, sorgfältig nebeneinander auf den Heizkörper zu legen. Nach 2 Stunden wurden sie umgedreht. So konnten sie von innen und außen trocknen. Ich habe es gern gemacht. Aber was gab mein Schlüsselloch preis? Ich entdeckte Unebenheiten. Die Handschuhe lagen nicht in einer Linie. Es wird Ärger geben. Die Aufarbeitung der Handschuhe und andere Materialien hatte sich niemand für die Praktikantin ausgedacht. Wenn die Zeit es zuließ, reinigten und trockneten und puderten die Hebammen Handschuhe, schrubbten Spritzen und scheuerten Gummiunterlagen. Es war in den 70er Jahren üblich, dass fast alle Arbeitsmaterialien wieder aufgearbeitet wurden. Nur Ärzte habe ich nie Handschuhe pudern gesehen. Am Ende des Praktikums durfte ich eine Geburt miterleben. Ich habe die Hand der Frau gehalten. Fester ging es nicht. Die Eindrücke überschlugen sich. Ich war überfordert, die Frau auch, die Hebamme sehr professionell. Mit einer guten Beurteilung und dem festen Entschluss, in den kommenden Jahren kein eigenes Kindchen zu bekommen, fuhr ich nach Hause. Glücklich, am Montag wieder zur Schule gehen zu können. Während meines Praktikums im Februar 1975 wurde ein kleines Mädchen geboren. Ein wunderschönes Baby. Diesem kleinen Kind habe ich heute Abend eine Mail geschrieben. Nein, es ist nichts Besonderes. Es war eine kurze Anfrage. Selbst nach 42 Jahren kann man nicht alles voneinander wissen. Vergessen kann ich sie nicht. Die trennende Wand ist unwichtig. Mein erstes Neugeborenes, so hilflos, ist ein Hauch von Leben. In den ersten Minuten ihres Lebens sind sie alle gleich. Dann schleichen sich kleine Unterschiede ein. Sie werden größer, immer offensichtlicher. Es hat mir Angst gemacht. Dieses kleine Mädchen hatte es außerordentlich gut getroffen. Behütet konnte sie als drittes Kind und kleiner Nachzügler aufwachsen, geliebt und gefördert, wie ihre älteren Schwestern. Vielleicht 1% mehr. Was ist 1% von 100? Sichtkontakt hatten wir immer. Ihre Mama und ihre Schwestern waren meine Arbeitskollegen. Diese zufälligen Begebenheiten muss man pflegen. Nichts kommt von allein. Das kleine Wesen hat nach dem Abitur ein Hochschulstudium absolviert, 3 Kinder geboren und arbeitet als Regierungsoberamtsrätin in Berlin. Das ist ein Hammer. Das war gerade ein Zeitraffer der vergangenen 25 Jahre. Da kommt einiges zusammen. So, meine Leser, nun gebe ich 1-2 Geheimnisse aus diesen besagten 20 Jahren preis. Ich werde leise erzählen, es nicht wiederholen. Ich bitte um äußerste Konzentration und um ein Taschentuch. 2-mal durfte ich sie entbinden. Sie ist extra heimgekommen, viele Kilometer. Ich, die Praktikantin, aus dem Schlüsselloch. Alle Liebe und alle Kraft habe ich in die Geburten gelegt. Sie hat mir all ihre Liebe und Kraft mitgebracht. Jeden Tag habe ich in den 20 Jahren dazugelernt. Mit so einem Lohn konnte ich nicht rechnen. Nun sah ich ihre Kinder aufwachsen. Vor 3 Jahren erlebte sie das Glück ihrer Eltern. Es wurde ein kleiner Nachzügler geboren in Berlin. Ich war traurig. Sie hat alles richtig gemacht. Nur ich war nicht in Berlin. Mir ist kaum eine Mutter bekannt, welche ihre Kinder so bedingungslos liebt. Ist es angeboren? Ist es anerzogen? Haben es die Eltern vorgelebt? Ich weiß es nicht. 2 Ereignisse muss ich noch erwähnen. Immer unter dem Aspekt, dass ich ihre Hebamme bin. Eigentlich bedeutet Hebamme Geburtshelferin. Das glaube ich nicht. Es ist viel mehr. Ich bin stolz, ihre Hebamme zu sein. In den vergangenen Jahren erkrankte ich schwer. Ich war nicht in der Lage, Amtsgeschäfte oder wichtige Anträge zu erledigen. Sie nahm mich an die Hand und tat es. Sie kam aus Berlin, hat meine Papiere erledigt. Nun muss ich doch wieder weinen. So fest hatte ich mir vorgenommen, es nicht zu tun. Zusätzlich können wir glückliche Neuigkeiten verkünden. Seit einigen Jahren sind wir verwandt. Unser Sohn hat die Liebe seines Lebens gefunden. Es ist ihre Nichte. Der eine sagt, es ist Zufall. Ich sage, es ist ein Geschenk. Mal sehen, wie es weitergeht. Einen Weg mussten wir in den letzten Jahren gehen. Sie hat mit den Schwestern und ihrer Mama den Vater zu Grabe getragen. Sie hielt ihr Baby auf dem Arm. Ich war da. Helfen konnte ich nicht. Ich bin ihre Hebamme. So.
Kannst du noch eine lesen? Oder?
Soll ich noch eine lesen? Was soll ich noch lesen?
Such dir was Schönes aus. Vielleicht von Andrea.
Eine noch. Von Andrea? Nee, das ist zu doll. Das kann ich nicht. Hier sitzen nämlich auch Betroffene. Und ich habe nicht so viele Taschentücher. Entschuldigung. Wer sagt dem, das ist auch ein gutes Thema, wo sind hier die Herren? Wer sagt dem Papa, dass er Opa wird? Unsere Familien kennen sich seit 30 Jahren. Es sind alles fleißige und bescheidene Leute. Den Opa musste man einfach mögen. Auf seiner Arbeitsjacke stand die Aufschrift Hilfsbereitschaft. Drehte er sich um und ging heim, stand sie auch auf dem Rücken. Die Enkel wuchsen heran und gründeten ihre Familien. Wir mussten uns einfach begegnen. Diese Enkel sind seit dem vergangenen Jahr Oma und Opa. Ist schon putzig. Aber eins nach dem anderen. Erstmal müssen ja die Kinder auf die Welt kommen. Zweimal habe ich sie entbunden. Zwei Töchter. So schön unkomplizierte Geburten. 4 bis 5 Stunden Geburtsdauer. Keinerlei Komplikationen. Eine Mama, die bereit war, viel zu leisten. Ihre Kinder sollten einen guten Start ins Leben haben. So kam es. Eine Besonderheit habe ich heute noch im Gedächtnis. Die Mädchen hatten so lange und dunkle Haare, dass Zopfhalter und Schleifchen sofort zum Einsatz kamen. Eigentlich hätten wir zusätzlich Haarspangen anfordern müssen. Die Grenze der Toleranz war in Gefahr. Ist schon richtig. Die Sicherheit des Babys hat Priorität. Dennoch, süßer ging es nicht. Trotz schönster Geburten hatten wir ein Problem. Meine Schwangere konnte und wollte nicht Patientin im Krankenhaus sein. Es war für sie eine nicht zu lösende Aufgabe. Wir bemühten uns wirklich. Sie wusste, dass ich keine Hausgeburten begleite. Und ich wusste, dass nach glücklicher Geburt eine schnelle Entlassung notwendig ist. Diese Abmachung erschien uns günstig. Es war ihr erstes Kind. Der Geburtstermin war erreicht. Sie waren zwischen 10 Tage über dem errechneten Termin. Dann waren es 14 Tage. Dann 18. Ich war ratlos. Bei den Kinderärzten stellte ich den Fall vor. Mir war schon klar, dass es unnötig sei. Es war mein Strohhalm. Eine Patientin mit einer so langen Terminüberschreitung gehört in die Klinik. Ich fuhr nach Hause und kündigte bei der jungen Familie einen Hausbesuch an. So konnte ich diesen nicht verschieben, hatte aber genügend Zeit, noch einmal in mich zu gehen. Sie wusste genau um mein Anliegen. Die notwendige Vorsorgeuntersuchung hatten wir in den Morgenstunden schon erledigt. Lange überlegte ich und entschied mich, Ihnen zu sagen, was ich Ihnen eigentlich ersparen wollte. In der Geburtshilfe gibt es einen Satz, welcher in Krisensituationen schnell benutzt wird. Eltern sind dann überfordert und werden bedrängt. Diese Formulierung lässt keine Argumente zu. Er lautet ungefähr so: Sie wollen doch für Ihr Kind das Beste oder etwa nicht. Ich kenne keine Eltern, die nicht das Beste für ihr Kind möchten. Woher wissen wir, was das Beste ist? Es ist kein guter Satz. Sie taten mir leid. Für den kommenden Tag einigten wir uns auf eine stationäre Aufnahme. In der Nacht bekam meine Schwangere regelmäßige Wehen und hat in den frühen Morgenstunden problemlos geboren. Die bereits erwähnten Zopfhalter kamen zum Einsatz. Die Geburtshilfe gibt nicht jedes Geheimnis preis. Warum auf einmal? Den aufregenden Hausbesuch hätte ich mir sparen können. Oder war gerade dieser Hausbesuch der Auslöser? Ich habe keine Ahnung. Beim zweiten Kindchen schlossen wir sofort einen Ehevertrag. Die Hebamme entscheidet bei deutlicher Terminüberschreitung, ob die Notwendigkeit einer stationären Aufnahme vorhanden ist. Das Kind wurde am errechneten Termin geboren, der Vertrag wegen Nichtigkeit aufgelöst. Es vergingen 18 Jahre. Sie haben viel erreicht. Es gab klare Ansagen in ihrer Familie. Einen guten Schulabschluss, den bestandenen Führerschein, eine abgeschlossene Berufsausbildung, einige Jahre Geld verdienen, den passenden Partner finden, eine wunderschöne Hochzeit und dann ist alles möglich. Bei der Erstgeborenen hat es geklappt. Die Kleine hat es bis zum Führerschein geschafft. Dann kam der positive Schwangerschaftstest. Es war schon eine Nummer. Erschrockenheit herrschte bei meinen 3 Frauen. Der Schwangerschaftstest war nach 1 Stunde immer noch positiv. Wer sagt dem Papa, dass er Opa wird? Es war ein Freitag. Diesen Tag werden wir nicht beschreiben. Es war kein schönes Gespräch. Beide Seiten hatten ihre Argumente, Tränen blieben nicht aus. Enttäuschung prägte den Tag. Eine Lösung musste gefunden werden. Das Haus wurde umgebaut, Tochter und Enkelkind bekamen ein kleines Heim. Die Mutter hat ihre jüngste Tochter zu jeder Vorsorgeuntersuchung begleitet, aller Achtung. Es ist ein Jahr vergangen. Ein kleiner Junge feiert seinen ersten Geburtstag. Sein bester Freund, sein größter Schatz ist sein Opa. Der Mann hat nicht gewusst, dass er so lieben kann. Er hat für seine Frau und seine Töchter alles gemacht. Doch dieser kleine Junge traf ihn mitten ins Herz. Es ist ein Bild der Herrlichkeit, wenn der Großvater zwei Schritte vor und das kleine Kind in Windeseile sechs Schritte hinterherläuft. Er möchte mit seinem Opa mithalten. Weiß er nicht, dass sein Großvater immer zurückkommt, um ihn zu holen? Sollte sein eigener Schritt zu schnell werden? Inzwischen hat die Familie ein ganz anderes Problem. Was wird, wenn die Tochter ihre Berufsausbildung beendet und mit ihrem Sohn einen eigenen Weg geht? Sie ist fleißig, sie ist ehrgeizig. Der Tag wird kommen. Der elterliche Plan für die Töchter war gut, dass das Leben so viel Liebe hat, konnte keiner ahnen. Ich war immer gern bei ihnen. Verabschieden konnte ich mich nicht. Es ist ja noch die Große da. Sie ist im Familienplan gut vorangekommen. Nun muss sie sich um den richtigen Partner kümmern. Alle anderen Punkte hat sie mit Bravour gemeistert. Für mich wäre ein baldiger Treffer gut. Für den Großvater auch. Dann hätte er an jeder Hand ein Wunder und einen Grund, in kürzeren Abständen vorbeizuschauen. Erwähnen möchte ich noch, der leise Chef der Familie. Es ist die Mami, die Omi, die Ehefrau. Nur diese Krankenhausallergien konnte sie nicht ablegen. Ansonsten hat sie alles gegeben und richtig gemacht.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Man konnte ja fast eine Stecknadel fallen hören. Für alle, die gerne noch ein Wörtchen mit Gerlinde Lange über ihr wechselvolles Leben möchten, steht sie gern zur Verfügung. Sie signiert im Anschluss hier am Messestand. Dort ist auch das Buch Jahreskinder käuflich zu erwerben. Wer dann noch ein längeres Gespräch mit ihr führen wird, müsste sich an unseren Stand begeben. Sie ist noch etwas da heute am Tag. Wir sind unter C204 zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.